gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja, bis hierhin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die Verse ja vorbereitend hier ein paar Mal gelesen in den letzten Wochen. Und der Johannes hat hier einen ganz eigenen Schreibstil. Das fällt auf hier besonders in den Anfangsversen. Und das, was er hier schreibt, das klingt so ein bisschen philosophisch, fast poetisch. Und die Worte, die er eigentlich gebraucht, die sind nicht schwierig. Aber seine Aussagen, die haben hier einen gewissen Tiefgang, eine gewisse Eigenart. Und was direkt ins Auge fällt hier, ist, dass Johannes redet hier mehrmals vom Wort. Und wenn wir das hier lesen, dann ist wahrscheinlich den meisten hier klar, wer gemeint ist, wenn Johannes hier über das Wort redet. Und eigentlich brauchen wir nur ein paar Verse weiterlesen. Im Vers 14, wenn wir ein paar Verse weiterlesen würden, da schreibt Johannes, und das Wort wurde Fleisch. Und dann wird auch klar, ne, Johannes, der stellt uns hier Jesus vor und er beschreibt ihn. Und er kommt direkt zur Sache. Na, es gibt hier keine einleitenden Verse, keine einleitenden Worte, keinen Gruß an wen. Und er sagt hier direkt drei Tatsachen über Jesus. Na, Jesus ist Gott und weil er Gott ist, war er schon immer und alles ist durch ihn. Und damit beginnt Johannes sein Evangelium. Und wir haben das letzte Woche beschrieben. Johannes, der beschreibt in seinem Evangelium oder setzt den Fokus besonders auf eine Eigenschaft des Herrn, auf seine göttliche Seite. Und das Johannes-Evangelium wurde sehr spät geschrieben, also so 90 bis 98 eben nach Christus. Also es waren 60 Jahre her, nachdem Jesus verschied. Und es gab damals schon vehemente Irrlehren, ne, die aufkamen um die Person Jesus, um seine göttliche Natur, die das alles in Frage gestellt haben. Also Gott könnte niemals Materie sein, niemals Fleisch und Blut sein. Also seine ganze Person, seine Stellung wurde massiv in Frage gestellt. Auch das Werk am Kreuz. Und das war sehr gefährlich, diese Irreführung. Und deswegen war das sehr wichtig, dass Johannes hier sofort klargestellt hat, und das bringt hier, Gott wurde Fleisch und er weilte unter uns Menschen. Und das war Realität. Und Johannes selber hat das im ersten Johannesbrief bezeugt und geschrieben. Wir haben mit unseren Augen, wir haben ihn gesehen, wir haben es angeschaut und wir haben ihn berührt. Also es war sehr wichtig klarzustellen, Gott wurde Mensch in Jesus. Ja, und was fällt noch besonders auf, wenn wir den Text lesen hier? Warum eigentlich benutzt Johannes hier für den Herrn das Wort Wort? Kann man sich ja fragen. Also leider erklärt uns Johannes das hier in seinem Text nicht. Und das ist auch eigentlich sehr unpersönlich, ne? Wenn man sagt so, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich vorstellen, das Wort. Warum nennt er das Wort Wort? Und ich denke, dass es im Kontext wichtig ist zu erklären. Und das war eigentlich ein sehr geschickter Schachzug von Johannes oder vom Heiligen Geist, der ja den Johannes inspiriert hat. Und wir können sagen, dass Johannes hier zwei Weltanschauungen zusammengebracht hat, um aufzuklären. Also zum einen das Wort, also die Johannes, der hat später, ist ja hat in Ephesus gelebt, in späteren Jahren, also damals Griechenland. Und das griechische Wort für Wort ist Logos. Und die Griechen, also die griechische Philosophie stand hinter allem, das Logos war, also das Wort Logos war bekannt, denn die Griechen schauten sich die Welt hier an, hatten Astrologie, konnten sie die Sterne schauen und erkannten das hinter allem ein Prinzip stand, eine Logik, also eine göttliche Intelligenz, aber diese göttliche Intelligenz, die war nicht personifiziert, das war ein Prinzip, ne? Das war irgendwo in sich logisch. Und Johannes, der nimmt das auf und sagt, ich erkläre euch dieses Prinzip, ne? Das, was dahinter steht, erklärt dieses Logos, das zum einen. Aber Johannes, der kam ja aus dem jüdischen Hintergrund. Und dazu muss man Folgendes wissen. Die Juden gebrauchten in ihrer alttestamentaren Schrift für den Namen Gott den Eigennamen, also Yahweh. Das ist der Name Gottes. Aber der Name Yahweh, der war so unaussprechlich heilig, vollkommener Name, dass die so einen Respekt haben, dass die dann gesagt haben, dass wir den Namen nicht immer einfach nur aussprechen wollen und haben den Namen ersetzt nachher. Das heißt, in den späteren Schriften stand nicht mehr der Name Yahweh, sondern unter anderem wurde der Name ersetzt durch das Wort, das aramäische Wort Memra. Und Memra heißt das Wort, ne, oder das Wort Gottes. Und Memra oder das Wort war den Juden vertraut und sie mussten damit, dass Gott gemeint ist. Und im Alten Testament heißt es ja auch, ne, und Gott sprach, also das Wort war Gott, der spricht, der alles gemacht hat. Und Johannes, er hat eigentlich alle mitgenommen, ne, die Griechen, und hat erklärt, hinter allem, hinter diesem göttlichen Prinzip oder diesem Prinzip da, das kann ich euch erklären, und den Juden eigentlich klar gemacht, das Wort, was ihr kennt, ich kann euch sagen, wer dahinter steht. Und das ist irgendwie, ja, es ist sehr geschickt und ist auch ein gutes Beispiel, ne, wenn wir mit jemandem sprechen, wenn jemand so ein bisschen esoterisch angehaucht ist und sagt, ja, es gibt eine Energie hinter allem, ich denke, wir können das aufgreifen und sagen, ich kenne diese Energie, die dahinter steht, ich kann dir das erklären, ne, diese Energie. Das ist das, was Johannes gemacht hat. Ich erkläre euch, was dahinter steckt. Also die Frage, wer Jesus ist, die war in vielerlei Hinsicht wichtig zu klären. Nicht nur damals wegen der Irrlehrer, sondern für jeden Menschen. Weil so oft ist das nicht klar, wer Jesus ist. Und wie war das damals für die Menschen? Und in Matthäus 16, Vers 13 stellt Jesus seinen Jüngern eine Frage. Und ich lese das vor, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seinen Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder ein anderer Prophet. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der lebendige Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, Jesus hatte damals den Jüngern die Frage gestellt, weil vielen Menschen gar nicht klar war, wer Jesus ist, und es fehlte ihnen das Verständnis dafür. Und Petrus hat eigentlich sehr vorbildlich geantwortet, aber auch nur, weil der Heilige Geist ihm das offenbart hatte. Und die Menschen haben das damals oft nicht verstanden. Und wie ist das heute, wenn wir fragen, ne, wer ist Jesus? Ja, ich denke, Jesus ist bekannt, den meisten Menschen bekannt. Und ein Beispiel, heute ist der 26.01.2025, auf der ganzen Welt ist heute dieses Datum. Also die ganze Welt richtet sich 2025 nach Jesus. Fast jeder Mensch auf der Welt kennt eigentlich Jesus. Aber was war Jesus oder was ist Jesus für Menschen? Für viele, wie das eben auch schon in Matthäus beschrieben wird, für viele ist er ein großer Prophet oder ein großer Denker. Für manche ist er ein Religionsstifter. Für die Hindus ist er einer von vielen Göttern. Für manche ist er ein Konzept oder ein kleines Baby in der Krippe, so als Weihnachtsdeko. Aber was wir als Menschen über ihn denken, was du als Mensch über ihn denkst, ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Weil die Antwort darauf wohl eine sehr starke Auswirkung hat, wie du lebst oder wie du leben wirst. Und Johannes gibt uns quasi die Antwort auf die Frage, wer Jesus wirklich ist. Und wir können das sehen, diese Antwort hat wirklich Gewicht. Und das, was Johannes sagt, das kann eigentlich nicht viel größer sein und könnte nicht gewaltiger sein als das, was er uns beschreibt. Und Johannes stellt uns diesen Jesus so groß vor, dass wir uns nicht erlauben können, ihn einfach links liegen zu lassen in unserem Leben. Also es ist wichtig zu wissen, wer Jesus wirklich ist. Denn diese Frage, die entscheidet wirklich unser Heil. Und wenn wir ein falsches Bild von Jesus haben, fehlt uns die komplette Basis. Johannes schreibt in Kapitel 20, Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also das ist wichtig. Wir brauchen ein richtiges Wissen darüber, wer Jesus ist und was er getan hat. Und deswegen hat Johannes das Evangelium geschrieben. Nur dass Gott sich seiner Größe entledigt hat und Mensch wurde, damit wir leben können. Und warum hat er das gemacht? Weil ihm langweilig war. Er hat es aus Liebe gemacht. Wir haben das letzte Woche gelesen. Er hat sich erniedrigt, denn es gibt keinen anderen Weg. Es gab keinen anderen Weg. Die Sühnung von Sünde, von Schuld, die geht nur über Blut. Und Jesus hat sein makelloses Blut ergeben. Und wenn Johannes diese Verse schreibt, dann auch, um klarzumachen, wie groß er wirklich ist und was für eine Dimension er hat und wie klein er sich für uns gemacht hat. Das ist, war wirklich wichtig zu verstehen, damit wir dankbar sein dürfen, damit wir demütig werden dürfen, und das führt zur Anbetung. Ja, drei Wahrheiten über das Wort, über den ersten Versen. Und der Johannes, der steigert sich so da rein. Das Wort ist ewig, das Wort ist bei Gott, das Wort ist vollkommen Gott. Im Anfang war das Wort, können wir mal da reinschauen. Und Johannes, der beginnt sein Evangelium anders als die anderen Evangelien. Also Markus beginnt mit seinem Dienst von Johannes, Matthäus beginnt in seinem Evangelium mit dem Stammbaum, der reicht bis Abraham, und Lukas mit einem Stammbaum, der geht bis Adam. Alle beziehen sich auf den menschlichen Stammbaum, aber Johannes, der geht bis in die Ewigkeit. Ja, welcher Anfang ist gemeint? Ist eigentlich egal. Jesus war schon immer, aber ich denke, Johannes schreibt hier, im Anfang war das Wort, und damit bezieht er sich ja auf 1. Mose Kapitel 1, da steht, da können wir lesen, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Als zu Beginn der Schöpfung, als Gott die Erde schuf, war das Wort, war Jesus. Jesus war schon immer, und man kann auch sagen, es gab niemals eine Zeit, in der Jesus nicht war, oder auch Jesus war der einzige Mensch, der eine Existenz hatte, bevor er geboren wurde. Und Jesus, der drückt das selber so aus in Johannes 8, da spricht er mit den Pharisäern und die sprechen über Abraham. Und dann fragen sie ihn, was sprichst du so über Abraham? Du bist doch noch keine 50, kannst ihn ja gar nicht kennen. Und dann antwortet Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Also interessante Grammatik, aber er sagt selber, ich war schon immer, ich war schon als Abraham war und ich war schon vorher. Ja, und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist, wie Johannes das beschreibt, ist eine zweite Person, die bei Gott war. Und Jesus war eng bei Gott, verbunden. Und Johannes spricht hier eine Beziehung an. Nur eine Verbundenheit, die Jesus hat, eine besondere Qualität, die Jesus hat. Und Johannes 14 beschreibt das. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Also diese Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater ist geprägt von vollkommener Liebe, von Harmonie. Ja, und drittens, und Gott war das Wort. Also Jesus ist nicht Gott ähnlich und auch nicht ein Gott, wie die Zeugen Jehovas das gerne lehren. Also die schreiben in ihren Bibeln ein Wort mehr da rein. Das ist falsch, das dürfen wir nicht machen. Das verdreht die Bedeutung auch komplett und wir kommen da in Teufelsküche. Nein, also Gott war das Wort. Ein vollkommener Gott, Vater und Sohn, sind zwei Personen, aber ein Gott. Und wenn wir das Ganze jetzt noch komplettieren, vollenden, dann nehmen wir jetzt noch den dritten im Bund mit. Also Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist sind drei verschiedene Personen, aber ein Wesen. Und die Bibel macht uns das in mehreren Stellen deutlich. Und in der Schlachter-Übersetzung können wir lesen, 1. Johannes 5, Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und das verstehen wir unter diesem Begriff, Dreieinigkeit. Das ist kein biblisches Wort, aber es erklärt uns eben das Prinzip des Wesens Gottes. Ja, können wir das verstehen? Drei Personen in einem? Ich denke, vielleicht nein, aber wir müssen das auch nicht verstehen. Denn wir können Gott nicht verstehen. Und ich denke, wir sind als Menschen begrenzt. Und wenn wir Gott immer verstehen würden, dann hätten wir uns diesen Gott vielleicht selber geformt. Aber wir sind eben nur zweidimensional. Wir kennen nur, alles hat einen Anfang und ein Ende. Aber Gott steht außerhalb von Zeit und Raum. Wir sind als Menschen auch nur eben eine Person. Aber Gott ist anders und wir müssen es nicht verstehen, aber die Bibel erklärt uns das und wir dürfen das glauben, dass es so ist. Also Johannes zeigt uns diese einzigartige Beziehung zwischen Jesus und Gott, dem Vater. Sie sind eins und deswegen ist Jesus auch die perfekte Offenbarung Gottes, das perfekte Spiegelbild. In 2. Korinther, den Gläubigen, denen Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Also wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Ja, Vers 3, jetzt kommen wir noch zu einer Wahrheit. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und alles ist durch ihn geschaffen. Und Paulus, der drückt das noch klarer aus. In ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Was für eine Aussage. Alles ist durch ihn im Universum geschaffen. Alles verdankt seine Existenz durch ihn und alles das, was wir sehen können und auch das, was wir nicht sehen können. Und wenn du mal im Gespräch gefragt wirst, also mir passiert das manchmal, woher kommst du? Kann man antworten, durch Jesus, wenn wir das Gespräch suchen wollen, weil ausnahmslos jeder wurde geschaffen durch Jesus. Und alles, wir haben das eben gebetet, auch gehört, alles geht über seinen Tisch, er steht über allem. Und er hat auch alle Throne geschaffen auf dieser Welt. Und das ist auch sehr herausfordernd zu verstehen oder zu wissen, dass Jesus auch alles zulässt, alle die Herrscher. Und ich denke, es gab schon ein ziemliches Gruselkabinett hier an Despoten, die gewirkt haben, damals und heute, aber wir kennen eben auch nur ein Stückwerk der Realität. Und wir müssen die Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Gott ist Liebe und er lässt Dinge auch zu. Und vieles, was uns nicht passt, hat auch dazu gefördert, dass der Glaube sich weitergetragen hat und dass Menschen zum Glauben gekommen sind, obwohl es eine große Herausforderung ist. Aber noch ist diese Welt hier regiert vom Widersacher, aber das wird sich ändern. Ja, alles ist und existiert, weil Jesus es will. Und es gibt nichts, was getrennt ist von ihm, von seiner Kraft, von seinem Willen. Und das gilt auch für dich, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und mein damaliger Biolehrer, der würde jetzt sagen, Einspruch. Oder wenn Charles Darwin hier sitzen würde, weil mir wurde in der Schule und ich denke uns allen gelehrt, ne, dass wenn der Zufall genug Zeit hat, dann bildet sich das ganze Universum. Man sagt, dass tote Materie sich an Komplexität gewinnt, Leben entstand und sich replizieren kann und sich selbst reflektieren kann. Man muss nur lang genug warten. Aber wenn wir die Genialität und wenn wir die Schöpfung anschauen und den Kosmos, dann fällt einem das wirklich sehr schwer zu glauben, das sei alles zufällig. Und die Bibel sagt zu Recht, wir können die Schöpfung wir können Gott an der Schöpfung erkennen. Und schon als Kind dachte ich, dass es eigentlich mehr Glauben braucht, um an Zufall zu glauben, als zu glauben, dass Gott am Anfang den Himmel und die Erde erschaffen hat. Und Gott sei Dank fällt mir das leichter zu glauben als andersrum. Also der Ursprung der Welt, der liegt nicht in toter Materie, sondern er wurde durch einen persönlichen und liebenden Gott geschaffen. Und das macht Johannes sehr deutlich. Und ich denke auch, dass das für uns eine ganz andere Basis ist, wenn wir wissen, wir sind nicht zufällig hier und vergammeln danach wieder ins Nichts. Wir sind das Geschöpf eines liebenden Gottes. Und das ist leider auch sehr konträr zu dem, was um uns herum geglaubt wird. Nämlich, dass alles zufällig entstanden ist, ohne Sinn und ohne Bedeutung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also Jesus hat uns geschaffen und unsere Existenz hat eine Bedeutung, damit wir eine Beziehung zu ihm haben. Aber es gibt eine traurige Erkenntnis dabei, diese ganze Beziehung, die ist leider gestört. Und es gibt aber auch einen wunderbaren Trost. Und im Vers 4 schreibt Johannes, in ihm war das Leben. Und jetzt kommt Johannes eigentlich zu dem Punkt, der für uns Menschen ganz wichtig ist. In Jesus ist Leben. In ihm war Leben, geistiges Leben. Was bedeutet das? Es gibt einen Graben, einen unüberwindbaren Graben zwischen dem Menschen und Gott. Und aus Gottes Perspektive leben wir alle in Finsternis. Wir sind durch die Erbsünde getrennt von Gott. Wir sind geistig tot und warten darauf, dass wir körperlich sterben müssen und dann einmal gerichtet zu werden. Und dieses Schicksal ist leider jedem Menschen bestimmt. Und wer das genauer betrachten will, der kann das tun im Römerbrief ab Kapitel 5, das beschreibt Paulus das sehr ausführlich. Und was wir benötigen, ist Leben. Und hier geht es nicht um natürliches Leben, das haben wir schon. Wir atmen, wir essen, wir denken. Was wir brauchen, Epheserbrief 2, Vers 1, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Also was wir benötigen, ist eine Art von Leben, die nur einer hat, nämlich Jesus, in dem Wort. Und wir brauchen nicht mehr Regeln in unserem Leben, wir benötigen eine Person, also eine ganz andere Art von Leben, die nur Jesus bringt. Und er trägt es in sich. Und wie bekommen wir das? Indem wir glauben. Und dieses Leben, das gab es vorher nicht. Es kam auf die Erde. Und Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Und wenn wir keine Beziehung zum Herrn haben, dann sind wir geistig tot und wir bleiben geistig tot. Und ein toter Mensch hat etwas Besonderes an sich. Du kannst einen toten Menschen anschreien und du kannst ihn schlagen. Ich empfehle beides nicht, aber es wird alles nichts bewirken, weil sie sind nicht in der Lage zu reagieren. Und sie sind unempfindlich. Und dieselbe Wahrheit, die gilt auch in geistiger Hinsicht. Auf geistiger Hinsicht kannst du eine tote Person nicht anstoßen. Kannst du so viel Wahrheit erzählen, wie du willst, es wird nichts nützen, bis sie von Gott selber beseelt wird. Also wir Menschen, wir waren Zombies, wir laufen irgendwie rum, aber wir haben kein Leben in uns gehabt und da muss etwas passieren. Ja, wie können wir Leben haben? Die Bibel, wir haben es eben auch schon gelesen, die Bibel lehrt uns das, 1. Johannes 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, ich komme zum letzten Vers und nehme noch den zweiten Teil mit, vom vierten Vers. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja, Johannes hat gezeigt, das Wort, das ist ewig, es ist bei Gott, es ist Gott. Alles wurde dadurch geschaffen. In ihm ist das Lesen. Und jetzt lesen wir, in ihm ist das Licht der Menschen. Noch ein Bild. Und wo Licht scheint, da kann man Licht sehen. Wenn es dunkel ist, da scheint das Licht. Und Jesus kam in eine dunkle Welt, in eine moralisch dunkle Welt. Und wo der Herr auftrat, bekamen die Menschen diese Bedeutung des Lichts zu sehen. Und da hat sich Jesus offenbart, da hat der Herr sich offenbart, der hat Wunder getan, hat geheilt, hat den Menschen geholfen, hat ihnen Kraft gegeben, hat Liebe offenbart, hat seinen Vater offenbart und hat uns Licht gegeben, damit wir auf ihn schauen. Und als der Herr kam, wir konnten eigentlich unsere eigene Finsternis sehen und wurde uns bewusst. Und die Menschen haben eine Idee davon bekommen, wie es ist, weil sie Gott sahen, welche Liebe in ihm ist und wie man mit Gott leben kann. Und wir konnten sehen, was es wirklich heißt auch, mit Gott zu leben, mit dem Herrn zu leben, was es heißt, geistig zu leben. Und in Psalm 36, Vers 8, können wir leben. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Ja, Jesus kommt mit seinem Leben als Licht in unser Leben. Und wenn wir dieses Leben haben, was Jesus denen gibt, die glauben, dann bekommen wir Durchblick, Klarheit, Weisheit. Und wir fangen an, die Dinge im Leben auch geistig zu sehen. Wir fangen an, die Bibel zu verstehen. Denn die Wahrheit, die kannst du nur verstehen, wenn der Heilige Geist dir das auch offenbart. Ja. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Man kann auch den letzten Vers, die letzten Zeilen, die letzten Worte so übersetzen. Und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Also in den ersten 5 Versen geht es darum, dass Johannes uns etwas Großes vorgestellt hat. Aus der Ewigkeit kommt das Wort, also der Teil Gottes, aus dem alles entstanden ist. Und er schenkt uns Leben als Licht und kommt in eine finstere Welt. Und das ist der geistige Zustand, der beschrieben ist, dass die Welt finster ist. Und wir müssen feststellen, dass der Widersacher, dass die Finsternis versucht, dieses Licht wieder auszuknipsen. Also man versucht, Jesus lächerlich zu machen, ihn zur Seite zu drängen, ihn zu widersprechen, ihn zu denunzieren. Und am Ende nagelt man ihn ans Kreuz. Aber es gibt ein Problem für die Finsternis. Das ist die Auferstehung. Und wir erkennen, dass die Finsternis es doch nicht schafft, das Licht zu überwältigen. Es gibt Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten. Der Herr gewinnt, ne? Gott gewinnt und die Finsternis, das Licht ist überwältigt. Und wir sehen auch, das Böse um uns herum ist wirklich mächtig, aber Gott ist allmächtig. Und seit 2000 Jahren breitet sich dieses Licht aus und glauben Menschen und geben den Glauben weiter und werden zu Glaubenden. Ja, ich möchte noch einmal abschließend fragen, die Frage, die Jesus auch gestellt hat in Matthäus 16, fragt er seinen Jüngern, ne, wer glaubt ihr, bin ich? Und Johannes beginnt sein Evangelium mit einem Bild von einem Jesus mit einer Größe, die uns wirklich staunen lässt, wer er ist, um unsere Herzen zu füllen. Und die Frage ist, wer ist Jesus für uns? Wer ist er für dich? Ist er in deinem Leben auch so groß, wie das Johannes hier beschreibt? Aber es scheint, wenn wir uns das anschauen, dass Jesus in unserer Gesellschaft immer kleiner wird. In der Welt, in unserer Kultur. Wir verbannen ihn aus den Schulen, verbannen ihn aus unseren öffentlichen Plätzen. Zu Weihnachten, wenn du sagst, frohe Weihnacht, wird schon schwierig, obwohl es dein Geburtstag ist. Und unser Problem vielleicht, unser größtes Problem ist, dass wir eventuell ein zu kleines Bild haben von unserem Jesus. Und deswegen sind wir manchmal auch kleingläubig oder zweifeln. Aber wir können davon ausgehen, dass wir in unserem Leben einen großen Gott brauchen, einen großen Jesus in dieser chaotischen Welt. Und wie groß dieser Jesus ist, das hat uns Johannes geschildert. Er ist unbeschreiblich groß. Und Jesus kam als Diener, als unser Freund, als jemand, der uns als Kinder angenommen hat. Und es ist auch unser Gott und unser Schöpfer. Und das Schöne ist, dass wenn Jesus unser Schöpfer ist und er uns kennt und er dich geschaffen hat, dann kennt er dich. Er kennt dich in- und auswendig und er kann dich auch heilen, wenn irgendwas in dir nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn er derjenige ist, der für deine Existenz verantwortlich ist, dann kannst du ihm alle deine Hindernisse bringen, deine Schwierigkeiten und Herausforderungen. Er hat alles in der Hand. Und ich denke, dass wir diesen Jesus brauchen, diesen Jesus, der vollkommen Gott ist und der uns vollkommene Erlösung geben kann, der uns geliebt hat. Und ja, wir brauchen einen großen Gott in diesen schwierigen Zeiten. Und wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass unser Jesus ein großer Gott ist, dass er Gott ist und dass er über allem steht und auch über der Zeit steht. Und Johannes zeigt uns, wir haben einen Jesus, wir haben einen Gott, der, bei dem du sicher sein kannst, egal wie groß deine Finsternis ist, egal wie groß deine Herausforderungen sind, dieser Jesus ist größer. Und wenn du diesen Jesus noch nicht hast, wir leben noch in Zeiten der Gnade, nimm den Herrn an, nimm diesen Jesus an, der nimmt dich, er liebt dich und er liebt uns alle und er wartet auf dich, dass wir ihn annehmen. Ich möchte noch mit euch beten. Ja, lieber Vater, wir danken dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, Vater, dass wir erkennen dürfen, wer du bist, Vater, und wie groß du bist, Vater. Und wir möchten dich bitten, Vater, dass wir Zeugnis sein dürfen in unserem Leben, dass Menschen erkennen, wie groß du bist, wie groß dein Licht ist, Vater, dass du auf diese Welt gekommen bist, wie groß du warst, Vater, dass du dich erniedrigt hast, damit wir, ja, dass du auf die Welt gekommen bist und dich so klein gemacht hast, damit wir leben dürfen, Vater. Und dein Licht leuchtet immer noch, Vater, für jeden Menschen. Und wir danken dir dafür, dass du uns Hoffnung schenkst, Vater, jetzt schon hier auf der Welt, dass du uns annimmst, dass du uns siehst mit allem, wie wir sind, dürfen, wie wir das heute schon gehört haben, egal wie, zu dir kommen. Wir brauchen uns nicht verstecken, Vater, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Sorgen können wir zu dir kommen und du nimmst uns auf, Vater. Und wir brauchen auch dich, Vater, wir brauchen das Verständnis und die Menschen brauchen das Verständnis, wer du bist. Du bist nicht irgendein Prophet oder ein Konzept. Vater, du bist Gott, Vater, und in dir ist das Leben und wir brauchen dein Leben. Wir brauchen den Glauben an dich und wir brauchen das Verständnis, wer du bist, was du getan hast. Und lass uns das raustragen, Vater, lass uns das Licht raustragen und dass wir ein Zeugnis werden für dich, Herr. Danke, dass du das getan hast und danke, dass wir dich erkennen dürfen, Herr. Amen.